Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei einer neuen Folge von Lieblingsgegner. Ich sitze gegenüber von der Simone.
Und ich sitze wie immer gegenüber vom Simon.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen zur Folge. Heute haben wir ganz viele tolle Titel zu besprechen zwischen, ich würde sagen, extrem bekannten und heiß begehrten Titeln wie Galactic Cruise bis hin zu den nischigsten Titeln, von denen ihr vielleicht noch nie etwas gehört habt, wie Tango. Wird heute alles Mögliche dabei sein, aber bevor wir mit dem Elefanten im Raum anfangen, nämlich dem Eurogame des Jahres für mich, Galactic Cruise, fangen wir doch mal an und holen euch ab bei einem wundervollen Familienspiel.
Ich wollte gerade sagen noch, das Erstaunliche irgendwie an dieser Folge ist, dass eigentlich alle Spiele zumindest okay sind.
Ich finde die alle
beide.
Super, ja.
Nee, du findest
alle super.
Also habt ihr heute mal eine erstaunlich positive Folge vor euch.
Ja, genau. Freut euch doch drauf. Freut euch vielleicht nicht der Geldbeutel, wobei ich sage mal, die Range von der Komplexität und auch von den Spieleranzahlen, die ist schon sehr, 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 sehr groß heute, würde ich sagen.
Ja.
Auch Preispunkt.
Ja. Und der Simon wollte ja gerade schon schön einsteigen und da machen wir jetzt direkt weiter mit, nämlich mit Snow Colony. Und direkt vorweg, das Spiel ist super, denn es geht um Pinguine und Pinguine sind toll und süß.
Ja.
Und niedlich.
Aber es überzeugt tatsächlich auch mechanisch total. Das Spiel ist bei Arclight Games rausgekommen, ist ein japanischer Verlag, haben wir auf der Messe mitgenommen.
Und auf Generell. Der Messe war eine riesen Schlange bei diesem Verlag.
Ja.
Was gab's denn da alles? Da gab es Snow Colony, es gab Tornado Splash.
Und Railway Boom haben die dieses Jahr rausgebracht.
Genau. Ja.
Genau, und das Spiel ist von Natsumi Miyanose und illustriert, Entschuldigung. Ich bin verwirrt. Es ist kein Autor angegeben bei BGG.
Nee,
was
es ist
denn
kein
das?
Autor angegeben.
Das habe ich auch selbst noch nicht so.
Oh.
Das ist interessant.
Stimmt. Es gibt nur
das
Publisher.
Das ist interessant. Leider ist mein Japanisch auch zu schlecht, um es irgendwie aus der Verpackung hervorzulesen. Es ist auf jeden Fall ein japanisches Spiel, genau, von Arclight Games. Und heute generell werdet ihr viele Messetitel tatsächlich von uns hören. Und Snow Colony war für mich ein Blindkauf. Und jetzt muss man ein bisschen ausholen, warum. Und zwar konsumiere ich ja auch durchaus mal Brettspiel-Content und habe zum Beispiel immer als gute Quelle für die asiatischen Spiele Cardboard East, ein sehr guter YouTube-Kanal von Jay. Und der hat das Snow Colony empfohlen als No-Brainer-Familienspiel-Tipp. Und ehrlicherweise, dadurch, dass es sehr süß aussieht, man baut eine Schneekolonie auf als Pinguine und baut immer weiter höhere Gebäude. Man kann sich das wirklich vorstellen wie so eine Art Engine-Builder. In unserem Zug draften wir unsere Würfel und laufen mit unserem Pinguin quasi immer im Kreis und lösen die Effekte von den Gebäuden aus, auf denen wir landen. Ja,
ja, und da bekommen wir dann Münzen, wir bekommen Fische und wir können kleine Mini-Pinguine platzieren und dürfen jede Runde Gebäude bauen.
Und der Clou bei dem Spiel ist nicht nur das Ressourcenmanagement, sondern eben auch, dass es ein dynamisches Spielende hat. Ähnlich wie man es auch schon bei Blumenstraße gesehen hat, kann man nämlich das Spielende aktiv beeinflussen. Und zwar ist es zu Ende, wenn jemand sechs Iglus platziert hat.
Ja.
Und man platziert ein Iglu nämlich dann, wenn man einmal im Kreis gelaufen ist, beziehungsweise wenn man auf einem Gebäude fünf Pinguine gesammelt hat, fünf kleine. Jetzt ist aber das Ding, je höher die Zahlen sind, desto schneller läufst du natürlich im Kreis. Das heißt, du kannst aktiv damit auch so ein bisschen beeinflussen, wie lange das Spiel dauert. Und das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz tollen Mechanismus, weil er tatsächlich dann doch sehr taktisch ist und man muss eben immer wieder schauen, ist man jetzt weit vorne, sollte man jetzt das Spiel schnell zumachen, wie sieht es bei der anderen Person aus, gibt ja auch Aufträge, die man erfüllen kann und die man sich nehmen kann. Das Spiel ist super eng verzahnt, auch mit den Ressourcen, mit den Fischen können wir so viele Sachen machen, neu würfeln oder man kann es ausgeben, um eine Zielkarte zu ziehen. Es ist super schön gemacht und ich finde, es spielt euch einfach richtig fluffig.
Ich finde das Spiel auch fantastisch. Also es ist absolut fluffig. Es ist nicht sonderlich kompliziert. Man muss dazu wissen, wir haben tatsächlich nur die
japanische Version.
Ist es japanisch? Ja. Die japanischen Regeln drin. Das ist ein bisschen tricky. Man muss da gucken, dass man eine englische Anleitung findet. Aber
Sie gibt es bei Boardgame Geek.
Es ist danach absolut sprachneutral, wenn man es einmal verstanden hat. Das ist ist der große Vorteil dabei. Und es ist einfach fluffig und macht Spaß. Und das Design finde ich total toll. Also diese Pinguinfiguren, diese Mini-Pinguine sind total putzig. Die Karten sind total schön gestaltet. Also diese Touristenkarten haben süße Tiere drauf. Und die Gebäude, die finde ich fantastisch. Die stacken sich so aufeinander, sodass das Gebäude immer höher wird. Und da ist auch teilweise beim gleichen Gebäudetyp dann unterschiedliches Artwork drauf, dass so ein bisschen die Pinguine an anderen Stellen sitzen, auf den Stühlen beim Café oder gerade keiner da ist oder der Kellner den Tisch abräumt. Und das ist so, ich finde, das ist so ein bisschen wuselig. Also das ist so klein und süß und wuselig und wenn man genauer hinguckt, dann entdeckt man so dieses niedliche Artwork und für mich stimmt einfach alles rundum an diesem Spiel. Ich finde das total cozy und ein totales Wohlfühlspiel.
Absolut, aber es wird auch nicht blass im Gameplay. Also für mich erinnert es dann doch sehr stark irgendwie an so einen Rondellmechanismus, so ein bisschen Mancala-mäßig. Ich weiß, das willst du jetzt wieder nicht hören, aber bei Mancala willst du ja auch immer darauf spekulieren, dass du gewisse Anzahl an Feldern gehst. Und hier ist es ja genauso. Also du hoffst natürlich darauf, immer deine stärksten Gebäude zu aktivieren. Dazu muss man sagen, das ist ein zentrales Element des Spiels, dass man eben gucken muss, dass man sich entweder breit aufstellt oder einfach auf verschiedene Gebäude spekuliert. Und da macht es vielleicht mehr Sinn, das Gebäude zu aktivieren und hofft dann auf eine gewisse Würfelzahl.
Ja, aber das ist, ich widerspreche dir vehement bei Mancala-Mechanismus, weil der Clou bei Mancala ist ja, dass du Kugeln fallen lässt und später diese Kugeln aufhebst. Und
ja,
dann,
aber es wäre ein vereinfachter
Das hat ja nichts Vergleichbares zu einem
Eigentlich
Würfel,
ist es Roll-and-Move, ja. Aber ich weiß nicht, es hat für mich so ein bisschen dieses Gefühl, weil du ja auch im Kreis läufst, du versuchst, also manche Felder sind einfach stärker, du lässt dann nochmal den Würfel neu würfeln, weil du denkst, vielleicht schaffst du es. Und gerade in der letzten Partie weiß ich noch, wie viel ich da neu gewürfelt habe und wie gut das funktioniert hat. Und ja, es ist kein Mancala-Mechanismus, aber für mich fängt es so ein bisschen dieses Gefühl, was ich bei Mancala sehr gerne mag, fängt es aber irgendwie ein bisschen ein. Jetzt ohne einen Mancala-Mechanismus zu sein. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Aber gerade weil man ja dann auch eben versucht, auf gewissen Feldern mehrfach hinauszukommen, weil man da ja die kleinen Mini-Pinguine platzieren will, spekuliert man da doch sehr stark drauf. Und die Gebäude sind auch unterschiedlich genug. Man muss auch ein bisschen abwägen, gehe ich jetzt in die Höhe oder eher in die Breite, weil auch die Gebäude immer häufig zwei Effekte haben. Wenn ich aber eins draufsetze, überdecke ich einen dieser Effekte wieder und so. Das finde ich sehr cool.
Genau, und es gibt ja auch noch Gebäude, die stellen so eine Art Abschluss dar. Da hat man dann, ja, ich sag mal, wie so eine Art Reisegebäude, so kleine Heißluftballons von abheben. Da kann man kein anderes Gebäude mehr draufsetzen. Und da ist natürlich dann immer die Frage, nutze ich die maximale Höhe aus oder brauche ich jetzt eigentlich unbedingt dieses Gebäude und blockiere mir dann quasi den Platz. Und es gibt noch Siegpunktgebäude, das ist dann so eine coole Pinguinstatue. Da kommt natürlich auch nichts mehr oben drauf. Also man kann schon genug
das
Entscheidungen,
dass das eine Pinguinstatue ist.
Genug Entscheidungen treffen.
Finde ich auch. Also ich finde, das ist ein Familienspiel plus Spiel, was ich zum Beispiel auch mit meinen Eltern spielen könnte. Ne? Also auf der Packung steht ab 6. Ich würde sagen, ja, mit Hilfe ist das bestimmt möglich. Ist wirklich seicht, aber nicht banal. Und das finde ich immer cool. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Titel, Simone. sollen wir schon zu dem Elefanten im Raum starten?
Naja, wolltest du ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gehen wir rüber zu Galactic Cruise und dazu muss man sagen, das ist ein Erstprojekt von einem Entwicklertrio, nämlich TK King, Dennis Northcott, Colton Thompson. Die haben das zusammen gemacht und das Artwork hat natürlich ein O'Toole gemacht, wie so häufig bei den hochpreisigen Eurogames. Und worum geht es in Galactic Cruise?
Ja, worum geht's in Galactic Cruise? Man kann es eigentlich schon am Namen so ein bisschen erkennen. Wir bauen unsere, unser Raumschiff-Kreuzfahrtunternehmen auf.
Beziehungsweise eigentlich ist es schon aufgebaut, sondern wir müssen uns beweisen.
Genau, denn wir wollen der CEO werden oder sowas, weil der aktuelle CEO geht irgendwann weg und dann müssen wir uns quasi beweisen, wer der Beste ist und der wird dann auch wirklich der neue CEO. Und ja, das Spiel ist ein Eurogame Paradebeispiel. Wir haben Worker-Placement-Felder. Mhm. Wir aktivieren Aktionen. Wir versuchen, unsere Aktionen so gut wie möglich zu timen und zu gestalten und mit irgendwelchen Bonusressourcen vielleicht nochmal stärker zu machen. Und wir versuchen eben ein lukratives Unternehmen zu sein, indem wir Raumschiffe kaufen, indem wir Segmente unseren Raumschiffen hinzufügen, die für Touristen geeignet sind. Die Touristen wollen wir ins Weltall fliegen. Dafür brauchen wir Ressourcen. Wir wollen die Planeten ansteuern, zu denen die Touristen wollen. Und wollen Unternehmensziele erfüllen und am Ende des Spiels eben die meisten Siegpunkte gesammelt haben.
Genau. Und ich sag mal, du sagtest jetzt gerade, es ist so ein Paradebeispiel an Eurogame. Da würde ich dir zwar auch beipflichten, würde sagen, ja, auch die Mechanismen sind ja auch alle sehr bekannt. Aber es ist dann doch in gewissen Punkten, finde ich, recht einzigartig. Generell kann man sagen, es hat einen hohen Preispunkt, kostet über 100 Euro in der Basisvariante. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Erweiterung Deluxe-Komponenten, die wirklich cool sind.
Oh.
So schöne, krasse Metallmünzen und die Werbungsmarke aus Plastik. Klingt jetzt nicht so wertig, aber ist es. Und man muss trotzdem sagen, das ist für den Preis, finde ich, auch ganz gut. Denn es ist sehr viel drin in der Box. Wir haben ein Inlay drin. Wir haben eine gute Sortierung. Generell, was mir als erstes aufgefallen ist, als wir die Box geöffnet haben, kriegte man so ein kleines Handbuch. Anleitung ist wirklich ganz liebevoll gestaltet, so als würde das jetzt unser erster Tag da sein und führt uns auch thematisch so ein bisschen heran. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Und ja, was soll ich sagen? Es ist nachher zwar ein teures Spiel, aber es steckt auch ähnlich viel drin wie beim La Cerda, wenn nicht sogar noch mehr. Generell kann man ja sagen, die La Cerdas sind so auch die höchstpreisigsten Eurogames, die es so gibt. Und am ehesten erinnert es mich dann irgendwie an eine Mischung aus Kanban und On Mars, so von der Komplexität und dem Spielfluffigkeitslevel. Aber finde ich richtig gut.
Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall auch komplex, aber es ist doch ziemlich gut ersichtlich, was man machen muss. Also man hat eigentlich immer grundsätzlich die Idee, was muss ich schaffen? Denn das Spielende wird auch dadurch eingeläutet, dass wir die Unternehmensziele erfüllen und eben Kreuzfahrten ins Weltall starten. Das heißt, das ist eigentlich so das Hauptziel. Ich versuche möglichst häufig in den Weltraum zu starten und mich auf die Unternehmensziele so ein bisschen zu fokussieren. Und das wird auch nochmal dadurch forciert, dass wenn ich Raumschiffe baue und die aber nicht ins Weltraum, in den Weltraum bringe, dann kriege ich Minuspunkte am Ende dafür. Das heißt, das ist das Hauptziel.
Mhm.
Und der Clou bei dem Spiel ist eigentlich immer nur, wie komme ich jetzt am besten dahin? Denn man hat nicht so viele Ressourcen und man hat nicht so viel Geld. Das ist eigentlich immer so der Hauptmangel. Werbung ist meistens nicht so schlimm. Die braucht man halt hauptsächlich, um dann auch wirklich Punkte zu machen. Und der Clou ist eigentlich immer, wie bereite ich den Worker-Placement-Mechanismus so vor, dass ich auch den wirklich gut nutzen kann. Denn wir können uns Ressourcenplätze freischalten. Da sind am Anfang so ein paar Zahnräder drin in der Leiste. Die muss ich bezahlen und auf dem Hauptboard platzieren, damit ich quasi, wenn man sich das so vorstellt, ich stelle mich auf Feld A und ich habe über mein Zahnrad eine Verbindung zu Feld B, dann kann ich auch dort eine Aktion durchführen. Und ich habe immer zwei Aktionen in meinem Zug. Und wenn ich da kein Zahnrad habe, wo ich mich einsetze, dann kann ich auch wirklich nur die Aktionen auf Feld A machen. Und das sind dann aber vielleicht zwei Aktionen, die ich gar nicht unbedingt beide machen möchte oder nur einmal und nicht wiederholt. Und das ist, finde ich, ein bisschen so die Schwierigkeit, das so vorauszuplanen, wo setze ich da am besten meine Verbindungen hin, denn ich kann mir nicht alle Verbindungen holen. Das
zumindest haben wir es noch
teuer.
Nicht geschafft.
Zumindest haben wir es noch nicht geschafft. Andere für ihre Verbindungen zu bezahlen, ist meistens auch zu teuer, weil man wirklich echt gut haushalten muss mit seinem Geld. Und das finde ich ziemlich spannend.
Ja, das ist ein sehr spannender Mechanismus, vor allem weil man auch wieder abwägen muss, ob man die Zahnräder nicht auf so einen dauerhaften Effekt stellt, um den fürs gesamte Spiel vorzubereiten. Einer der stärksten Effekte, die wir jetzt auch beim letzten Mal direkt, wo ich direkt am Anfang drauf gespielt habe, ist immer ein Geld weniger zu zahlen, wenn ich etwas in eine Rakete einbaue. Wenn man das im Early Game hat, das hilft dann schon immens, gerade bei den Ressourcen. Aber was du noch nicht gesagt hattest, was an The Gallerist tatsächlich erinnert, sind die Rauswurfaktionen. Denn es ist so, dass wir nur begrenzt Worker haben, nämlich zwei Stück, und die bleiben auf den Feldern stehen, ähnlich wie bei The Gallerist. Und wenn jemand die Aktion aber nutzt, dann schmeißt der, also das Workerfeld ist nicht besetzt quasi, sondern wenn er das Workerfeld benutzen möchte, schmeißt er deine Figur wieder raus. Und du kriegst dafür aber einen Bonus, ein kleines Einkommen, wie zum Beispiel ein Geld oder ein Siegpunkt. Das kannst du auch im Laufe des Spiels ein bisschen aufwerten. Und hast du aber kein Worker mehr bei dir drin, weil dich keiner rausgeschmissen hat, dann musst du eine Rückholaktion machen und kriegst dann nur deine Worker zurück, kriegst die Boni und darfst dann eine Aktion machen. Aber diese Aktion ist vehement damit verknüpft, wo dein Zahnrad liegt, weil du darfst nur eine Aktion machen, die angrenzend zu einem Zahnrad von dir liegt. Und das ist so ein, das passiert tatsächlich häufiger, als man dann denkt, weil manche Aktionen einfach zu gewissen Punkten in einem Spiel deutlich stärker sind als zu anderen.
Ne? Vor allem
ein Zahnrad freizuschalten ist am Anfang sinnvoll, aber danach hat man meist dann doch irgendwie ein paar Züge mehr Zeit, bis das wieder ausgelöst wird.
Vor allem eben im Zweispielerspiel. Ich denke, wenn du das zu viert spielst, dann hast du da...
Ja, ist natürlich mehr los, logisch.
Dann ist da mehr los.
Ja, ich finde das Zweispielerspiel aber, wenn wir jetzt an der Stelle sind, auch wirklich gut gelungen. Es ist sehr einfach zu handhaben. Man hat trotzdem ein bisschen mehr Action, finde ich, gut gelöst.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Auch wenn wir da manchmal so ein bisschen vergessen, die Zweispielerkomponenten in den späteren Runden hinzuzufügen. Aber es hat das Spiel eigentlich nie...
Das Spiel
wirklich,
ist dicht genug erstmal.
Nie wirklich beeinflusst.
Nee.
Und du hattest eben noch gesagt, man hat zwei Worker, die hat man am Anfang. Man kann sich ja theoretisch noch zwei weitere kaufen, aber auch die sind verdammt teuer. Also alles, was man mit Geld bezahlen muss in diesem Spiel, finde ich, ist wirklich, wirklich teuer.
Ja, und dann hast du einmal richtig Geld und dann gibst du es für eine Sache aus, dann ist es auch erstmal wieder weg. So,
ja,
ne?
Genau.
Das ist so, oh geil, ich habe jetzt richtig Geld, ich kann ja das machen. Und dann machst du das und denkst so, Mist, jetzt habe ich wieder kein Geld mehr.
Ich möchte noch zwei Sachen loben an dem Spiel, die nichts mit der Mechanik zu tun haben. Du hast ja eben schon das Material gelobt. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr cool. Und die Verstaumöglichkeit ist... auch sehr cool. Also irgendwie merkt man, das wurde so komplett rund designt. Man hat einfach an alles gedacht. Und ich finde, das äußert sich auch in den zwei Sachen, die ich hervorheben möchte. Das ist einmal die Spielerhilfe, die wirklich ausführlich ist. Da ist alles drin und da hat man, das hat man ja manchmal bei Eurogames, so eine schöne Übersicht. Wie komme ich an Werbung? Wie komme ich an Geld?
Ja.
Wofür brauche ich das? Damit man einfach, wenn man jetzt denkt, boah, ich habe gar kein Geld, was mache ich denn? So einen kleinen Denkanstoß hat, hier, geh doch mal dahin.
Ich glaube, das hatte Inventions auch, ne, von Lacerda.
Ich glaube,
da war es nämlich auch, du hattest da auch so ein kleines Büchlein.
Ja, genau.
Und ich glaube, da war es nämlich auch drin.
Ja, und das Zweite, was ich loben möchte, und das ist uns beim Regellernen schon aufgefallen, ist, diese Ikonografie beziehungsweise diese Redundanz in diesem Spiel, weil du hast an jeder Stelle, wo du dich fragen könntest, Moment mal, wenn ich jetzt das mache, was passiert denn dann nochmal? Das ist immer abgebildet. Also du hast, es gibt nichts, was man im Regelbuch nachgucken muss.
Das finde ich sehr faszinierend das bei so einer Regeldichte. Ne?
Genau, und daran merkt man wirklich, dass da jemand wirklich einen Plan hatte beim Design und an alles gedacht hat. Also ich finde, es ist alles auf den Boards. Alles, was nicht auf den Boards ist, ist in den kleinen Spielerheften. Und ich muss nur beim Spielaufbau, weil ich mir das manchmal nicht merken kann, was man so zum Start kriegt. Wobei auch das tatsächlich auf dem Startantrieb unten abgebildet ist, welche Ressourcen man kriegt. Also man findet sämtliche Infos irgendwo auf diesem Board und immer dort, wo man sie braucht. Wenn ich eine Rakete in den Weltraum schicke, dann habe ich so eine Art Aufzug an meinem Spielerboard, durch den ich den Piloten hochschicke ins Cockpit der Rakete. Da ist alles abgebildet und es ist so verständlich abgebildet. Auch was passiert, wenn ich mit der Rakete reise, wenn ich dann im Weltraum so einen Weltraumtag habe oder wenn ich bei einem Planeten ankomme. Ich kann alles prima nachgucken und muss nicht in die Anleitung schauen. Und das finde ich wirklich super.
Ist uns jetzt nochmal aufgefallen, auch nachdem wir jetzt am Wochenende auch Coming of Age gespielt haben. Da reden wir dann an einer anderen Stelle nochmal drüber. Aber da ist wirklich das Gegenteil. Wir haben so häufig auch aufgrund der Ikonografie in die Regel nochmal nachschauen müssen, was heißt denn das jetzt? Das ist so nicht selbsterklärend und da ist ein O'Toole einfach ein Meister. Also das muss man einfach mal sagen. Das ist ein hochkomplexes Spiel und er schafft es aber, es auf das möglichst niedrigste Niveau herunterzubrechen, er macht es am leichtesten. Wie du schon sagst, das ist wirklich gut gemacht, alles übersichtlich, an jeder Stelle ist was, was einen dann nochmal darauf hinweist, du vergisst dadurch nichts und das ist richtig gut. Und wenn wir jetzt schon beim Material sind, na, also ich würde auch generell sagen, denn Last Herder hat immer auch gutes Material, aber das Material von Galactic Crew ist schon noch besser, auch ohne das Dylex-Material, weil du halt viele Holzkomponenten hast, die sind auch bedruckt. Klar, hast du auch beim Last Herder mal ab und zu, aber ich würde sagen, es ist schon wirklich gutes Material, aber es ist wirklich hochpreisig. Was mir noch an diesem Spiel wichtig ist zu sagen, ist, was mir so gut daran gefällt und weswegen ich das Spiel auch so gut finde. Und ich glaube, wenn das fehlen würde, wäre es bei mir etwas niedriger in der Gunst. Das wäre immer noch ein fantastisches Eurogame, aber es wäre für mich nicht so ein riesiger Wiederspielreiz. Das ist für mich tatsächlich der modulare Aufbau des Spielplans. So, wir spielen das Spiel am Anfang mit einer vorgegebenen Anzahl an oder einer vorgegebenen Zahl von Feldern. Da ist alles schon so arrangiert, dass es möglichst okay ist für einen, ne, zum Einstieg. Vorgedruckte Ziele und sonstiges, da ist alles, ne, alles schon arrangiert. Man spielt das Spiel und ist sowieso schon überfordert, erstmal in der Erstpartie. Man spielt es noch ein zweites Mal und dann merkt man, wenn man den Plan umdreht und man baut das alles modular auf, dann ist das plötzlich ein ganz anderes Spiel. Ja. Und das wird sich meist, also wo es am meisten Einfluss hat darauf, ist, wie die Worker-Felder angeordnet sind. Und die Worker-Felder sind ja immer aus zwei Aktionen zusammengewürfelt. Also jedes Worker-Feld hat zwei Aktionen und die werden aber beide zufällig hingelegt. Das heißt, das ist wirklich, es kann sein, dass die Combo in dem einen Moment super stark ist. In der nächsten Partie kannst du da überhaupt gar nicht drauf spielen, weil die an einem ganz anderen Ende der Aktionsfelder liegen. Und das gibt immens viel Wiederspielreiz und gibt einem auch jedes Mal ein neues Puzzle. Und das fehlt mir häufiger bei Eurogames, dass ich so diesen Eindruck habe, mir fehlt so dieses, ich setze mich hin und denke, wie kann ich denn jetzt eigentlich in dieser Partie das Beste herausholen, weil es meist dann doch irgendwie sehr redundant ist.
Ja, das finde ich tatsächlich auch interessant, denn das Einführungsspiel, also es ist auf der Rückseite des Boards einfach aufgedruckt, Ist da wirklich sehr dankbar fürs Lernen, weil die Aktionen sehr sinnvoll aufeinander abgestimmt sind. Ich kann dann zum Beispiel bei dem einen Worker-Placement-Feld, kann ich mir Blaupausen holen und dann auch direkt die Segmente einbauen als, als zweite Aktion. Und das sind Dinge, die möchte man häufig hintereinander machen. Oder eine Reise ankündigen und Touristen dafür anwerben. Das möchte ich eigentlich immer im Idealfall beides so schnell wie möglich hintereinander machen. Und wenn man dann eben mit der normalen Seite spielt, dann kann es halt auch häufig sein, dass man diese Aktion nicht mal durch ein Zahnrad miteinander verbunden bekommt, sondern wirklich eine Runde warten muss, bis man sich da wieder hinsetzen kann. Und dann läuft das meistens sogar noch so ab, dass ich gerade nur einen Worker zur Verfügung habe, weil der andere gerade im Weltraum ist. Und dann muss ich vorher noch eine Rückholaktion machen. Dann muss ich 2 Runden warten quasi, bis ich wieder mich da hinsetzen kann. Und das ergibt auch wirklich nochmal eine interessante taktische Tiefe.
Ja, und vor allen Dingen Abwechslung. Es gibt ja auch zum Beispiel die Boni, die man kriegt, wenn die unterschiedlichen Touristenarten im Weltraum sind. Ist komplett modular. Letztes Mal zum Beispiel eine ultra starke Kombo, wo ich jedes Mal auf der Reputationsleiste hochgehen konnte bei den blauen Touristen. Und was wir jetzt auch noch nicht erzählt haben, was das auch nochmal immens unterschiedlich macht, die Partien, ist, wenn du ein Raumschiff gestartet hast, gerade dein erstes Raumschiff ist immens wichtig, weil du entscheidest, auf welchem Planeten du tatsächlich deine Passagiere auch rauslässt und sagst, hier, guckt euch das mal an, ist so ein netter Planet so.
Mhm.
Und damit schalten wir einen Effekt frei, der für die gesamte Partie gilt.
Ja.
Zumindest meistens. Ich glaube, es sind auch 1-2 Eimer-Effekte dabei, aber meistens ist es wirklich so ein dauerhafter Effekt und die sind immens stark. Zum Beispiel hatte ich in der letzten Partie dann, immer wenn ich auf der Reputationsleiste steige, bekomme ich die Ressourcen, die drunter abgebildet sind. Normalerweise ist es so, ich kann mich fallen lassen, ähnlich wie bei Lacerda's The Gallerist, um einen Bonus zu bekommen. Und hier ist es aber so, wenn wir auf der Leiste steigen, bekommen wir diesen Bonus auch. Und dann hatte ich eine Combo, die war extrem stark, weil ich immer wieder durch meine Passagiere auf der Leiste steigen konnte. Ich hatte teilweise, war ich so am Ende der Leiste, dass ich die ganze Zeit nur 9 Siegpunkte eingesammelt habe. Das war richtig cool. Und das ist ja entscheidend, wann passiert das in der Partie? Für was entscheidest du dich? Und was ist vor allen Dingen auch für die Partie vielleicht relevant und wichtig? Und das kommt auch wieder auf alle anderen modularen Komponenten an. Auf die Ziele, auf die Passagiere. Und das ist ein Rätsel, was ich gerne jede Partie löse.
Ja, ich finde es auch interessant und komm jetzt aber dann, wenn du jetzt sagst, das ist ein Rätsel, das du gerne jede Partie löst, finde ich, ist das jetzt ein guter Übergang zu meiner restlichen Meinung zu dem Spiel. Und ich muss sagen, es ist für ein Eurogame, finde ich es wirklich gut.
Du bist ja generell nicht ein großer Eurogame.
Genau, aber ich finde, es ist schon eins der wirklich deutlich besseren Eurogames. Auch von der Thematik her finde ich es interessant. Und es, ne, was mir gefällt, hat mir ja jetzt auch quasi eigentlich schon. Ich muss aber sagen, wie viele Partien haben wir jetzt gespielt?
Ich glaube 3 oder 4. Ja.
3 oder 4. Ich wüsste jetzt nicht, wie lange sich das Grundspiel jetzt noch bei mir halten würde. Im Sinne von, das löst bei mir so ein bisschen so ein Excitement aus. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir auch die beiden Erweiterungen haben. Wir haben die noch nicht ausprobiert.
Extra nicht, damit der Spaß natürlich auch länger anhält.
Genau, aber für mich ist jetzt schon der Zeitpunkt, wo ich denke, jetzt würde ich gern die Erweiterungen ausprobieren, weil für mich verlieren sich Eurogames eben so schnell in diesem, man hat es eigentlich geblickt und man fährt immer recht ähnliche Taktiken.
Aber es ist ja da nicht so. Also es ist ja nicht so, dass du ähnliche Taktiken fahren kannst.
Ja doch, im Sinne von, meine Taktik bei dem Spiel ist, ich gucke mir an, was die Unternehmensziele sind und versuche das zu integrieren in so häufig wie möglich, mit so vielen Punkten wie möglich in den Weltraum zu fliegen.
Also die Taktik ist dieselbe, nur der Weg ist anders.
Genau, der Weg ist meistens ein anderer, aber das finde ich für mich eben immer nicht spannend genug.
Weißt aber du, bei Kanban zum Beispiel, das magst du ja auch sehr gerne, da ist es ja ähnlich. Also ich würde auch sagen, vom Spielgefühl geht das in eine ähnliche Richtung. Es ist klar, was du machen musst.
Mhm.
es ist auch die Reihenfolge klar. Du brauchst eine Rakete, bevor du in den Weltraum fliegen kannst. Du brauchst ein Auto, bevor du es zur Teststrecke fahren kannst. Aber der Weg dahin, das ist das Entscheidende. Und deshalb mag ich beide Spiele auch sehr gerne. Und deshalb würde ich auch sagen, tendenziell, und du bist das beste Beispiel dafür, weil auch du sagst ja, Kanban ist ein tolles Spiel und du magst Galactic Cruise ja auch für ein Eurogame. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Zielgruppe. Galactic Cruise und Kanban, das spricht eine ähnliche Zielgruppe an. Wenn du Kanban nicht magst, kann es sein, dass du mit Galactic Cruise auch nicht glücklich wirst. Ich weiß es nicht.
Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen.
Aber es ist also ja deutlich unterschiedlich genug, ne? Also gerade die Modularität, also ich würde sagen, Galactic Cruise ist abwechslungsreicher als Kanban. Trotzdem sehe ich Kanban aktuell noch ein kleines bisschen stärker.
Ja, aber es schlägt auf jeden Fall in eine ähnliche Kerbe. Ja. Da würde ich dir zustimmen. Genau.
Ja, also ich würde sagen, für mich persönlich, und wir haben jetzt ja auch einige Eurogames dieses Jahr wieder gespielt, für mich kam keins an Galactic Cruise ran, was an Neuheiten
rausgekommen
ist.
Was haben wir denn noch an Neuheiten gespielt?
Das müssen wir am Ende des Jahres dann mal dann nochmal durchgehen.
Weil irgendwie, ich kann mich an gar nicht so viele erinnern und das heißt wahrscheinlich auch schon was. Weil
ich würde auch sagen, dass, also wir haben wirklich eine Menge gespielt. Wir machen mal nochmal eine Rückschau irgendwann am Ende des Jahres. Aber so das letzte Eurogame, was mich wirklich überzeugt hatte, was mir jetzt so in den Kopf kam, was wir auch viele Male gespielt haben, wo ich gesagt habe, das will ich auch, dass mehr Leute das spielen, war so Tea Garden für mich. Ich finde Tea Garden ist ein ganz tolles, feines Spiel gewesen. Und Seti, gut, das hatten wir davor schon gespielt, ehrlicherweise. Ich glaube, Tea Garden haben wir danach gespielt. Aber Galactic Cruise ist jetzt so ein Spiel, wo ich sage, wer Eurogames mag, der sollte es ausprobieren. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall fordernd genug. Es ist aber auch in irgendeiner Art und Weise auch fluffig genug. Die Frage ist nur, will ich es zu viert spielen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn alle das Spiel kennen, dann...
Und man nicht zu lange überlegt.
Dann dürfte das okay sein. Aber sonst kann ich mir schon vorstellen, dass es viel zu lange dauert.
Also die Downtime ist auch zu zweit schon da, ne? Also wir spielen es ungefähr so lange wie eine Runde Andromeda's Edge.
Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ihr euch auch nicht scheuen solltet, das auszuprobieren. Denn es sieht super komplex aus, aber ich finde, es ist nicht so schwer, wie man denkt. Vor allem, wenn ihr es vielleicht von jemandem erklärt bekommt, der es schon ein paar Mal gespielt hat, dann ist das gar nicht so schwer.
Das sagst du jedes Mal, wenn wir so hochkomplexe Spiele spielen. Du weißt gar nicht, was die ZuhörerInnen sonst so spielen, ne? Also es ist schon ein Expertenspiel. So, das ist obere Liga.
Ja, okay, vielleicht sind wir dann auch nicht das Maß der Dinge. Vielleicht sollte ich mich schon mit sowas zurückhalten.
Also das Schöne ist, wie bei Kanban auch, es ist vieles sehr logisch. Also du kannst sagen, du musst natürlich erst Leute anwerben, bevor du sie in deine Rakete einladen kannst. Und so, das sind so viele, viele Sachen, die in sich greifen, die auch mechanisch logisch sind.
Aber musst du ja gar nicht. Du kriegst nur mehr Punkte, wenn du die anwerbst. Also du kriegst nur, du profitierst davon, wenn du sie anwerbst, aber du kannst sie auch direkt mitnehmen.
Ja?
Ja.
Ach, siehst du mal, da öffnen sich ganz neue Sachen.
Und du kriegst eine Strafe, wenn du die anwerbst und sie nicht mitnimmst.
Ja, das ist klar, das weiß ich noch.
Aber
ja,
du kannst sie auch direkt reinholen, ohne die Feuer.
Es hat sich aber nie ergeben irgendwie bisher. Weil es war ja auch, also das Anwerben ist ja auch unfassbar wichtig, um das Geld zu bekommen noch.
Ja,
ja, egal. So, jetzt aber genug über Galactic Cruise geredet. Ein Eurogame-Highlight für mich des Jahres und ich denke, dass wir das bei mir an Stelle 1 der besten Eurogames des Jahres sehen werden. Und ich denke, bei dir wird es auch so sein, weil es einfach gar nicht so viele gab, die dich auch, glaube ich, überzeugt haben dieses Jahr.
Das kann gut sein.
So, dann machen wir jetzt doch weiter mit einem ganz, gehen wir in die ganz konträre Richtung. Wir haben an diesem Wochenende tatsächlich netten Besuch bekommen von meiner Schwester und ihrem Freund. Und die mussten durch verschiedene Spiele sich mit uns in Anführungsstrichen durchkämpfen. Wir haben mit unserer Spielauswahl nicht immer richtig gelegen.
Leider nicht, auch wieder erwarten tatsächlich.
Wieder erwarten.
Wir hatten da uns anderes erhofft.
Ja, aber ein Spiel hat für uns sehr gut funktioniert und das hatten wir auch schon erhofft. Und das ist ein Spiel, von dem ihr noch nie etwas gehört haben werdet, vermutlich. Denn es ist von Anderson Chong und Jonathan Chong. Es ist bei Korea Board Games erschienen und heißt Bingsu.
Ja, was ist denn Bingsu? Bingsu ist eine Art Nachspeise, die aus Eis besteht. Also so richtig so
crushed
Eis oder sowas. Und dann kommt da so eine Art Soße drauf und dann oder irgendwie Früchte oder sowas.
Toppings.
Genau, eine Eiskugel und dann braucht man den Löffel, um es zu löffeln.
Und der Clou bei dem Spiel ist, erstmal sieht total niedlich aus, wenn man sich das Cover anschaut, muss man sagen, so sieht das Spiel auch innen drin aus. Der Clou bei dem Spiel ist, wir haben alle Karten, aber wir dürfen nicht unsere eigenen Karten spielen. Und jetzt kommt so ein bisschen der Effekt, den man auch schon irgendwie so ein bisschen von Trio kennt. Denn wir müssen uns so ein bisschen merken, was hatten denn die anderen jetzt auf der Hand? Mhm. Ich wähle in meinem Zug aus, ich ziehe bei Simone eine Karte. Simone mischt alle ihre Handkarten. Ich darf mir von ihr eine Karte ziehen und sehe, aha, ich habe jetzt die Eiskugel gezogen. Die Eiskugel brauche ich aber nicht. Ich muss mit dem Crushed Ice anfangen. Also jeder in der Runde weiß, ich habe die Eiskugel jetzt auf der Hand.
Genau, denn du nimmst sie dann auf deine eigene Hand, die gezogene
Karte. Genau, und dann ist die nächste Person dran. Und die findet vielleicht das Crushed Ice und die nächste Person zieht aus Versehen die Soße. Dann weiß die Person mit dem Crushed Ice wieder, ah, okay, bei der Person versuche ich gleich zu ziehen. Dann plötzlich wird die Aktionskarte gezogen, dass jemand mit einem anderen tauschen darf, den Bingsu. Und plötzlich wird wild hin und her getauscht.
Ja, und dann hat man plötzlich alle drei Karten für die Eiskugeln auf der Hand und keiner zieht bei einem die Eiskugeln. Aber ich selber brauche die Eiskugeln. Das war total blöd. Das ist zweimal passiert. Das ist mit den Soßen passiert und das ist mit den Eiskugeln passiert. Und ich hatte alle Karten davon auf der Hand und ihr anderen habt einfach nicht bei mir gezogen. Und ich bin an meine eigenen... Ich kann an meine eigenen Karten nicht rankommen und das war ärgerlich.
Also wer so Angst vor Take That hat, weil es halt auch so Elemente drin hat, wie ich nehme jetzt dem anderen einfach eine Zutat erstmal wieder weg, das kann man aus dem Spiel auch locker entfernen. Ich muss sagen, ich bin selber nicht sicher, ob ich das in der nächsten Partie hinzufügen würde oder nicht, gerade weil es das Spiel dann doch ein bisschen in die Länge zieht.
Schon sehr lang, ja.
Also sehr lang sprechen wir von 15 Minuten, ne?
Aber ich finde dafür, was das Spiel ist, war es schon vergleichsweise sehr lang.
Ja, also
aber
ich würde sagen, ich muss sagen, selten hatte ich mit einem so dummen Spiel so viel Spaß. Das ist so genau das richtige Spiel, um es um 3 Uhr nachts bei einem Brettspielwochenende zu spielen. Und ich werde versuchen, das auf jeden Fall irgendwie an dem Wochenende zu spielen, wenn wir demnächst wieder unterwegs sind. Weil das ist einfach witzig.
Ja, und ich würde halt sagen, es ist einfach witzig. Es ist trashig. Du kannst es nicht gut spielen. Also
nee,
du kannst dir merken, wer die Karte hat.
Genau.
Aber dann ziehst du ja trotzdem bei dem aus der Hand. Und dann kann es sein, dass du die erwischst und dann freust du dich des Todes. Und dann nimmt dir der Nächste wieder das weg oder so, was du da gerade gebaut hast, indem der die Bingsus tauscht. Oder du hast halt Pech. Aber du kannst es nicht beeinflussen. Und das ist irgendwie auch der Gag bei dem Spiel. Es ist halt, man muss es halt zelebrieren.
Ja, aber Trio, muss ich sagen, geht ja in eine ähnliche Richtung, nur dass es ein bisschen berechenbarer ist, weil du ja immer die gleiche Karte kriegst, wenn du danach fragst.
Ja.
Und sagst, die niedrigste Karte, gib mir mal her. Und hier ist es ja wirklich... Das kreiert aber ähnliche doofe Momente, wo du sagst, oh, ich weiß jetzt, du hast nur zwei Karten und ich möchte die eine Karte von dir haben, du ziehst die andere und alle so, oh, das ist einfach witzig.
Ja, und was mir auch passiert ist, ich hab gedacht, ich muss nicht mehr drauf achten, wer die Soßen hat, weil ich habe ja die Soße. Und irgendwann 5 Runden später hat mir irgendwer die Soße wieder weggenommen. Und dann dachte ich, scheiße, wer hat denn jetzt die Karten? Keine Ahnung. Und das ist dann halt fies.
Und dann
ne?
werden mal die Handkarten noch getauscht. Plötzlich hast du gar keine Handkarte mehr. Jedes Mal, wenn du eine Karte genommen hast, wird die sofort wieder aus deiner Hand genommen, weil es gibt ja eine 100%ige Chance, sie zu bekommen. Also ich muss sagen, das Spiel ist Chaos pur. Das kann man auch wunderbar mit Kindern spielen. Zumindest wenn man ihnen die Aktionskarten kurz erklärt, die sind nämlich auf Koreanisch beziehungsweise mit English Language Pack, aber meine Schwester hat es ganz treffend formuliert, sie sagte, ich hatte dann gefragt, ey, kriegen wir das hin mit dem Englisch? Die so, ja, man sieht ja schon auf den Karten, was passiert, und wenn du dir mal diese Obstkarte angeguckt hast, wo du mal kurz jemanden was klaust, dann siehst du da so einen Pinguin, was sich so irgendwie sowas reinzwiebelt, ist das wirklich...
Ja, oder wo du dir die Karten von jemandem anguckst, dann guckt dieser Eisbär so heimlich hinter dem Kühlschrank vor. Das ist auch mega.
Das ist wirklich, also ich muss sagen, Hat mir enorm viel Spaß gemacht. Bingsu wird weiter auf den Tisch kommen. War so ein kleiner Überraschungshit, wo man aber sagen muss, da muss man Bock drauf haben. Das muss einem gefallen. Das ist halt auch ein dummes Spiel.
Aber ich fand's mega.
Ich mag dumme Spiele auch manchmal. Ja. Manchmal braucht man das. Wenn der Kopf aus, Nichtspieler, Freunde vielleicht da, dann ist das perfekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das mit dem Tobi sicherlich nochmal sein.
Ja, vor allem, genau. Es kommt ja auch auf die Leute drauf an, mit denen man das spielt.
Aber da seid ihr auch gewarnt. Was heißt gewarnt? Also ihr seid ja geschult darauf, herauszuhören, ob das was für euch ist oder nicht.
Genau.
Machen wir doch weiter mit einem weiteren koreanischen Spiel. Und zwar dem Spiel Odyssey.
Ach
und
so,
mit jetzt Odyssey. Geht's wieder zurück zu Geoniel. Ihr habt es in der letzten Folge ja schon gehört. Derjenige, der das Gelbe Haus oder auch das wunderbare Orbital gemacht hat. Und der hat jetzt ein neues Stichspiel herausgebracht, nämlich Odyssey.
Gut, dass du mich nicht gefragt hast, wer es gemacht hat, weil ich jetzt nicht geraten.
Odyssey fiel erstmal damit auf, wir haben es auf der Messe tatsächlich bekommen und es fiel erstmal damit auf, dass es auch so roch, als hätte es eine Odyssey hinter sich gebracht, denn die Karten stanken vehement nach Fisch. Also vehement.
Was ist das denn, dass die Karten irgendwie passend riechen? Wir haben ein Spiel gespielt, über das wir noch nicht gesprochen haben hier und ich weiß auch nicht, ob wir hier drüber sprechen und da hat das Spiel nach dem gleichnamigen Tier gestunken.
Das Vroom Vroom Quacker, ja.
Da werden wir nicht drüber sprechen. Haben wir gesagt, die Karten riechen nach Quacker.
Das Problem ist, das will auch keiner mit uns mehr spielen und ich habe auch nicht so Bock, also werden wir nicht drüber sprechen. Auch wenn es super süß aussah. Aber Odyssey hatte zum Glück, ich habe mich schon gefragt, warum reichen die mir jetzt noch ein zweites Kartenpack? Man braucht doch nur eins. Ich habe es bis heute nicht verstanden und vermute, dass es vielleicht doch aufgrund der gestinkenden Karten irgendwie noch beigereicht wurde, dass da irgendwas in der Produktion falsch gelaufen ist.
Oh je.
Jedenfalls hatten wir dann ein Set an Karten, was nicht gestunken hat. So.
Ja, immerhin.
Und es ist ein Stichspiel. Und ihr wisst ja, meine Eltern, Grüße an der Stelle, falls ihr uns mal wieder hört, hallo. Dann ist das ja wirklich der perfekte Space, um ein Stichspiel anzutesten. Weil ich komme ja aus einer Stichspielfamilie. Wir haben früher so viel Doppelkopf gespielt. Als wir noch nicht zusammen gespielt haben, haben wir trotzdem mit meiner Family ja Doppelkopf gespielt.
Genau, ich habe es gelernt extra.
Wizard rauf und runter gezockt. Das hast du gar nicht so häufig gespielt, ne?
Nee, und ich weiß noch ganz genau, das war das allererste Stichspiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe, als wir das, weißt du noch, bei dem Besuch bei deinen Studienfreunden, da haben wir das erstmal Wizard gespielt und ich glaube, die Freundin hat auch das erste Mal Wizard gespielt und wir haben beide nicht gecheckt, dass man ja bedienen muss. Ich habe dann gedacht, hä, das läuft ja voll gut. Und dann hast du immer, hä, du musst doch bedienen.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Ich glaube, du hast das nicht erklärt, dass man bedienen muss.
Das ist 8 Jahre her oder so oder 9.
Das ist ewig her. Das war meine allererste Stichspielerfahrung. Ich wusste nicht mal, dass man bedienen muss.
Ja, das ist gar nicht so einfach, Leuten das nahezubringen, die noch nie Stichspiele gespielt haben. Aber Odyssey macht es nochmal anders. Und das ist ja immer faszinierend, wie viel. Also erstmal haben wir unfassbar viele Stichspiele mitgenommen von der Messe.
Ja.
Und bei Odyssey habe ich mich sehr drauf gefreut, denn es ist ein Spiel, bei dem wir nur eine gewisse Anzahl an Stichen bekommen wollen, nämlich 2 Stück.
Genau, das ist auch wirklich festgelegt. Wir wollen nur 2 Stiche kriegen. Denn wenn wir mehr oder weniger bekommen, dann bekommen wir auch keine Punkte in der Runde. Und es ist eben nicht so wie bei anderen Spielen, dass man sich aussucht, wie viele man haben möchte, wie bei Wizard oder so, genau. Sondern es sind fix 2. Da lässt sich auch nichts dran rütteln.
Und der Clou ist, du bekommst aber so viele Punkte, und es ist ein Wettrennen, um wer als erstes 9 Punkte hat, du kriegst so viele Punkte, wie unterschiedliche Farben in deinen beiden Stichen liegen.
Genau.
Das schon mal total skurril ist, habe ich so in einem Stichspiel auch noch nicht gehabt. Aber es macht auch voll Sinn, denn dieses Stichspiel hat noch einen viel größeren Reiz. Denn in dem Spiel liegt tatsächlich immer noch eine weitere Hand aus.
Das quasi ein klingt Markt. Jetzt so, als wäre da so eine abgeschlagene Hand auf dem Tisch.
Also es ist so eine Karte.
Genau, es ist so eine Auslage mit 4 Karten. Und wenn ich dran bin und eine Karte in den Stich spielen muss, dann kann ich mich auch entscheiden, einen von meinen beiden Token umzudrehen und eine Karte aus dem Markt reinzuspielen. Und der Clou ist dabei, wenn ich jetzt eine Karte aus dem Markt reinspiele, die nicht der der aufgespielten Farbe entspricht, dann ist diese Karte, die ich reinspiele, die Trumpffarbe.
Sonst gibt's keinen
Trumpf. Sonst gibt's keinen Trumpf. Nur wenn Karten aus dem Markt reingespielt werden, dann sind das Trumpffarben. Und das macht es interessant.
Wenn mehrere Karten aus dem Markt reingespielt werden, mehrere Farben, ist immer die letzte Trumpf. Und das Interessante ist, wenn ich zum Beispiel, Simone hat eine gelbe 9 aufgespielt und meine Mutter hat eine grüne 5 reingeworfen, weil sie es abgeschmissen hat. Sie wollte den Stich natürlich nicht bekommen. Und ich drehe jetzt mein Token um und spiele eine grüne 3 rein aus der Auslage. Dann wird grün zum Trumpf, aber dadurch, dass meine Mutter die 5 reingespielt hat, bekommt sie nachher den Stich.
Genau. Und so kann man die anderen schön in die Scheiße reiten und man kann sich aber auch selber in die Scheiße reiten. Man muss seine zwei Token einsetzen, ja, in der Hand.
Das, wie viele?
Ich glaube, man hat, glaube ich, 7 Handkarten und diese zwei Token. Es werden also 9 Stiche gespielt. Und wenn ich keine Karten mehr habe, aber noch meine beiden Token, habe ich keine andere Wahl, als meine letzten beiden Karten aus dem Markt zu spielen. Deswegen versuche ich eigentlich schon im Laufe der Runde diese beiden Token irgendwie loszuwerden. Entweder um damit wirklich gezielt Stiche zu bekommen oder um Stiche extra nicht zu kriegen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man da immer genau entscheiden muss, wann hole ich mir meine beiden Stiche? Denn ich darf nicht mehr als 2 kriegen.
Und du darfst auch nicht im falschen Moment machen, weil auch diese Auslage hat Bedienpflicht. Also wenn die Karte bedient werden könnte, wenn ich eine aus der Auslage nehme, muss ich auch die aus der Auslage nehmen.
Ja.
Es ist ein verzwicktes, aber doch recht simples Stichspiel, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Stichspielprofis müssen jetzt wie bei Nokoso Dice erstmal 10 Runden spielen, um das Spiel wirklich zu meistern. Aber es hat doch wieder ein paar schöne Kniffe dabei. Es geht innerhalb von einer halben Stunde gespielt. Und mir hat es tatsächlich recht gut gefallen. Also meine Eltern haben mir auch gesagt, sie bringt das auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal mit. Wir haben jetzt 2 Runden gespielt und ich muss sagen, ich war sehr angetan davon, weil es eben auch so eine lockere Runde war. Ne? Es war jetzt keine Try-Hard Nokoso Dice-Geschichte, wo man einfach ja ernst da sitzt und die ganze Zeit schwitzt und irgendwie kriege ich das hin, sondern hier ist es auch mal so, deine Handkarten sind vielleicht mal blöd, dann ist das so. Ne?
Ja, ich fand es auch interessant. Ich müsste es auf jeden Fall auch noch mal spielen, um zu gucken, ob sich das hält, ob das ein Stichspiel ist, wo ich denke, okay, das ist ein Stichspiel, das lohnt sich, dass wir das auch noch haben.
Ja.
Es gibt noch eine Variante, die mit drin ist. Die habe ich versucht zu lesen, die habe ich aber nicht so ganz verstanden. Ich glaube, man kann damit dann noch mal ein bisschen Varianz reinbringen, wie viele Stiche man kriegen muss.
Ja, ja.
Aber
ich finde das eigentlich genau richtig so mit den 2 Stichen.
Ich habe die Anleitung davon nicht so ganz verstanden, deswegen da muss ich leider noch mal passen. Genau, aber sonst ja. Mal
ich finde das eigentlich genau richtig mit diesen 2 Stichen, weil es eben so eine Dynamik hat, dass es dann manchmal denkt man, ah, jetzt geht's ja dann doch auf, wenn der eine schon raus ist. Und dann plötzlich shiftet's aber auch wieder wie bei Wizard, dass dann plötzlich viel zu viel drin ist oder so. Ich find's ein cooles Spiel. Also kleine Box wird man hier sehr schwer bekommen wahrscheinlich. Ist bei Schemas erschienen, auch dem Verlag von Geoniel. Und ja, war wieder ein anderes Stichspiel, wo ich gesagt habe, richtig gut. Sollen wir direkt mit einem anderen Stichspiel weitermachen, was nicht richtig gut war, Simone?
Was ist denn das andere Stichspiel, was nicht richtig
gut war? Das haben wir tatsächlich mit meiner Schwester und ihrem Freund gespielt.
Ach so, das ist auch noch auf der Liste.
Genau, und darüber könnten wir jetzt eigentlich auch sprechen, ja, bevor wir nämlich vergessen, wie das Spiel war. Da haben wir nämlich auch gleich 2 Runden von gespielt und das hat uns leider nicht überzeugt. Die Rede ist von Sweet Takes oder auf Englisch Gummitrick. Geiler Name.
Ja, wir spielen quasi mit Süßigkeiten in den Stichen.
Ja. Und ist bei Hasbro erschienen, auch interessant. Und weswegen ich es ja gekauft habe, ist, erstmal ist es gut zu bekommen in Deutschland und es ist von Hisashi Hayashi, den Designer von Bombasters.
Ach so, das wusste ich gar nicht, dass der von Bombasters ist.
Ja, habe ich auch gar nicht erzählt. Habe ich mir jetzt für den Podcast aufgehoben, genau. Worum geht's in dem Spiel? Es ist ein Bedienpflichtspiel, ein Stichspiel, recht simpel. Wenn man nicht bedienen kann, kann man aber eine Karte abwerfen und jeder bekommt einfach die Karte oder gewinnt die Farbe, die er reingespielt hat, könnte man sagen. Ne?
Ja, so ungefähr. Also der die höchste Zahl einer Farbe reingespielt hat, kriegt alle Karten der Farbe. Und wenn es mehrere Farben in einem Stich gibt, dann gibt es halt auch mehrere Leute, die Karten kriegen aus dem Stich.
Ja, je höher die Kartenzahl ist, desto weniger Punkte kriegt man. Ne? Also die gerade mit kleinen ist sehr lukrativ, einen Stich zu bekommen oder eben eine Karte zu bekommen, allerdings auch viel risikoreicher. Und die anderen Karten, die ich quasi einfange in einem Stich, die werden aber umgedreht und zählen nur einen Punkt. Ja, was sollen wir dazu sagen, Simone? Sieht erstmal niedlich aus und Gummibärchen drauf.
Ja, sieht erstmal niedlich aus und so ein Gummibärchen drauf. Haben wir den Clou gesagt, dass man verdeckte Karten vor sich
liegen hat? Man hat drei verdeckte Karten vor sich liegen, die man auch einfach statt zu bedienen, einfach random reinspielen
kann.
Ja,
und die kennt man aber auch selber nicht. Also
die kennt man
auch
selber nicht.
Man weiß
ist ein
nicht,
bisschen
was,
Chaos.
Was da ist.
Wobei ich das eigentlich das witzigste Element in dem Spiel fand. Ansonsten kann ich sagen, war das wenig spannend, wenig planbar, vielleicht dann doch ein bisschen, aber... Ich weiß nicht, also mir hat so ein bisschen der Reiz gefehlt. Wie ging's dir?
Ja, es hat mir auch nicht so wirklich viel Spaß gemacht, leider. Es war einfach nicht so spannend irgendwie. Man hat einfach immer seine Karten da reingespielt. Wenn man nicht bedienen konnte, war auch nicht so schlimm. Weil
war ja gut.
War ja eigentlich gut, weil man dann Punkte gekriegt hat im Idealfall. Und irgendwie, ich weiß halt nicht,
aber alle haben die ganze Zeit immer Punkte gekriegt, das
genau,
fand ich doof.
Genau, das war irgendwie so ein bisschen unbefriedigend und ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob die Anleitung so gut war, ob man da vielleicht was falsch verstanden hat oder so.
Nee, das glaube ich nicht.
Weil die ein bisschen seltsam war, so von der Formulierung her. Und vor allem gab es die Möglichkeit, also eigentlich ist das Spiel darauf ausgelegt, man spielt eine Hand quasi, A12 Karten. Und die alternative Variante ist, man spielt drei Hände und zählt dann quasi die Gesamtpunktzahl zusammen. Und da stand dann irgendwie, ja, nach einem Durchgang soll man alle Karten aufnehmen und nach der Farbe sortieren. Und dann dachte ich so, hä?
Aber ich dachte, war auf jeden Fall missverständlich formuliert.
Also es war irgendwie komisch formuliert, wo ich mir dann dachte, okay, vielleicht...
Nochmal drüber lesen lassen.
Ist dann doch nicht alles so ganz richtig. Aber das, mal gucken.
Also ich muss sagen, für mich kann es direkt wieder rausfliegen. Ich hatte wenig Spaß dran, meine Schwester und ihr Freund auch nicht. Ne? Also,
ich auch nicht.
Muss man einfach sagen, ich auch nicht. Also es war so nach einer Partie, die war ja auch wirklich nach 5 Minuten zu Ende, weil man nur eine Hand gespielt hat, was auch total weird war. Und da habe ich gesagt, nee, wir müssen es jetzt schon nochmal spielen. Ne? Wir können jetzt nicht nur einmal und dann darüber urteilen, wir spielen das jetzt nochmal.
Ja.
Und es war auch nicht besser. Also von daher, manchmal greift man auch ins Klo bei Stichspielen. Und so war es jetzt bei Gummitrick oder Sweet Takes, wie es auf Deutsch heißt. Ist dann so.
Genau.
Sollen wir schon wieder? Komm, machen wir noch ein Stichspiel.
Aber
wir sind der Stichspiel-Podcast.
Aber jetzt haben wir ja, ich habe am Anfang gesagt, das ist eine positive Folge und jetzt hast du spontan noch Gummitrick reingenommen und das war negativ.
Das tut mir leid, Leute, jetzt haben wir euch getäuscht.
Dafür
das war spontan.
Dafür gibt es jetzt positives Stichspiel noch, nämlich Tango. Und Tango ist ein Stichspiel, das wolltest du eigentlich letztes Jahr schon gerne haben auf der Messe. Messe und da war es ausverkauft?
Da war es nicht nur ausverkauft, es war super schnell. Ich glaube, ich habe es direkt am ersten Tag versucht zu bekommen und es war halt weg. Sofort, instant. Und ich wusste gar nicht warum, weil die Bewertungen waren noch unter einer 7. Jetzt mittlerweile sind wir über einer 7. Aber wir haben ja in der letzten Folge gesagt, 2-Personen-Stichspiele haben wir ja nicht so viele, die uns so auf Dauer überzeugen. Ne? Also es gibt doch schon ein paar, ne? Ehrlich sein muss. Gibt schon mit Sale und aber Tango gehört dazu. Punkt. So, weil Tango hat einen ganz, ganz tollen Kniff, auch wieder ein Bedienpflicht-Stichkartenspiel. Aber wir haben 5 Karten vor uns offen ausliegen und darunter liegen noch weitere 5 Karten. Und die zählen quasi als zweite Hand, könnte man sagen. Wir haben 10 Karten auch auf unserer Hand, spielen als erstes eine Karte von unserer Hand, dann bedient die andere Person mit einer Karte aus ihrer Hand. Dann bedienen wir mit einer Karte vor uns auf dem Tisch und dann bedient die andere Karte mit einer Karte vor ihr auf dem Tisch.
Die andere Karte mit einer Karte.
Also ist erstmal Hand, Hand, Tisch, Tisch.
Ja.
Damit ist aber auch also kannst dir selber Sachen vorlegen. Du kannst sagen, okay, ja, ich habe in meiner offenen Auslage auf dem Tisch kein Rot mehr. Ey, ich spiele jetzt Rot aus.
Genau, und dann habe ich vielleicht den Trumpf. Denn es gibt immer Trumpf. Und es gibt sonst Karten von 1 bis 10. Es gibt noch eine Rose, die ist immer der Nuller-Trumpf. Und der Clou ist eigentlich, wie wir Punkte machen. Denn wir kriegen am Ende des Spiels kriegen wir immer einen Punkt pro Stich, den wir gewonnen haben. Und für bestimmte Karten im Stich gibt es Punkte. Ich glaube, für die einen Zweier und Dreier und für die Achter, glaube ich.
Achter, ja.
Ja, die geben jeweils einen Punkt. Die Rose gibt 2 Punkte. Und die Neunen und die Zehnen geben aber einen Minuspunkt. Mhm. Das heißt, wenn ich damit mir einen Stich hole, dann habe ich halt einen Minuspunkt schon im Stich drin. Und je nachdem, wann ich die 10 ausspiele, kann der andere mir natürlich die 9 reinhauen, damit ich noch mehr Minuspunkte kriege. Und das macht's interessant.
Super interessant. Und die Person, die den Stich verliert, die darf dann theoretisch eine Karte aus ihrer Hand nehmen, ähnlich wie wir es von Fuchs im Wald kennen, und sie mit dem Trumpfkarte austauschen, damit also auch die Trumpffarbe ändern. Und das kann natürlich das gesamte Spiel ein bisschen shiften.
Ja, ja.
Und das ist ein Profi-Stichspiel, das muss man sagen. Also für mich ist das ein Stichspiel für Leute, die Stichspiele auch mögen. Es ist jetzt kein Anfängerding, wo ich sage, okay, Rebel Princess gespielt, dann eine Runde Tango. Wobei, das wird man auch hinkriegen. Aber ich sag mal, man profitiert schon davon, wenn man einige Stichspiele gespielt hat. Weil es wirklich auch diese Kombination hat. Ich weiß ja zumindest zur Hälfte, was du reinspielst.
Ja.
Oder vielleicht auch reinspielen musst. Ich kann dir, ähnlich wie bei Nokoso Dice, voll deine Karten rausziehen. Ich kann mit einer 9 in Blau reingehen, wenn ich weiß, dass du nur noch eine blaue 10 zum Beispiel in deiner Auslage hast, ja. Und dann musst du die nehmen und dann hast du schon mal zwei negative Punkte in deinem Stich. Und vielleicht schmeiße ich dann von meiner Hand auch noch, in der Hand habe ich dann was reingeschmissen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also da kann man sehr viel berechnen und es geht ja wirklich nur darum, in einer Runde möglichst viele Punkte zu machen, denn es wird dann ein Best of 3 gespielt, ja, was ich auch sehr sympathisch finde. Karten sehen toll aus. Design ist von Heiko Günther. Ja, das ist der Artist. Der hat
ja
auch,
aber jetzt muss man ja gucken, was der gemacht hat.
Der hat auch Glory to Rome gemacht, also Ruhm für Rom.
Burgle Bros,
ja. Und
eine Can't-Stop-Variante.
Und Circus Flocati, ja. Auf jeden Fall sieht auch wirklich schick aus. Ich muss sagen, auch die Box richtig cool. Für mich ein Zwei-Personen-Stichspiel-Highlight.
Ja, bei der Box muss ich sagen, die ist zu groß. Also es ist eine kleine Box, aber die ist ja viel zu hoch.
Ja, aber da passen die Karten wenigstens mal gesleeved rein.
Ja, aber die ist ja immer noch zu groß.
Ja, trotzdem.
Selbst mit
Ich find's gut so. Sehr, sehr empfehlenswertes Spiel von Matt Sims und David Harding. Tango hat uns wirklich sehr gut gefallen und wird häufig auf den Tisch kommen. Ich find's zum Beispiel auch besser als der Fuchs im Wald. Je mehr Zwei-Personen-Stichspiele ich spiele, desto niedriger sinkt es tatsächlich auch bei mir.
Ja, würde ich auch sagen. Ich finde Tango auch besser und hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Also Empfehlung von uns.
Ja, kleiner Geheimtipp, hat wahrscheinlich auch, haben wenig Leute jetzt auf dem Schirm gehabt vielleicht vorher. Ja, und jetzt habe ich hier meine Liste durcheinander gebracht. Wir haben noch zwei kleine Spiele, die wir hier erwähnen wollen. Und das eine ist ein Spiel, bei dem ich auf der Messe schon ein wenig geflucht habe, denn ich habe es zum zweiten Mal gekauft. Ne? Hat Simon natürlich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, was macht der denn da? Aber ja, Bombastic von Bite Wing Games ist ein Spiel, was ich sehnsüchtig erwartet habe, seit es angekündigt war, weil es als ein Tic-Tac-Toe meets Bomb Explosion beschrieben wurde. Und ich bin im Kickstarter drin. Ich bin zum Stand gegangen und habe gesagt, hey Leute, ich bin im Kickstarter drin. Kann ich das jetzt mitnehmen? Sagt dann, nee, leider nicht, weil sie haben es ja mit Flugzeug eingeflogen. Die dümmste Begründung für mich ever, weil ich habe unfassbar viel Versand und Zoll bezahlt für dieses Spiel schon. Nee, das würde nicht gehen. Und dann war ich so, ja, okay, ist scheiße. Aber ich will es halt jetzt doch haben. Ne?
Also das ist halt schon
Das war sehr inkonsequent. Ich schäme mich dafür
Dafür
dürft ihr mich verurteilen. Das ist nicht in Ordnung gewesen. Ich wollte dieses Spiel trotzdem spielen und habe es dann nochmal gekauft, weil ich dachte, ja komm, das kann ich bestimmt sonst auch jemandem verschenken.
Ja,
weil das
okay.
wird bestimmt gut sein. Ja, und es hat, glaube ich, 17 Euro auf der Messe gekostet. Natürlich habe ich im Kickstarter das Doppelte wahrscheinlich
ja, und Spoiler-Alarm, es ist auch gut.
Es ist richtig, richtig gut. Es ist besser, als ich dachte. Man kann es eigentlich wirklich auch so beschreiben. Also wir haben ein Tic-Tac-Toe-Feld. Jeder sucht sich erstmal aus, ob er Kreuze oder Kreise spielt. Es sind insgesamt 9 Teile. 4 von jedem Symbol und eine Bombe. Es wird alles umgedreht auf die Seite, wo man nichts sehen kann und wird dann gemischt.
Genau, und wenn ich dann, wir sind immer abwechselnd am Zug, wenn ich am Zug bin, darf ich mich entscheiden, decke ich 3 in einer Reihe Spalte oder Diagonale auf, in der Hoffnung, meine 3 Symbole zu erwischen und nicht die Bombe, denn dann bin ich tot. Oder setze ich eine von den beiden offen ausliegenden Karten ein. Und auf diesen Karten hat man meistens die Möglichkeit, sich Teile anzugucken, Teile zu tauschen oder sich eine ganze Reihe anzugucken und der Gegner tauscht dann verdeckt. Es gibt noch 2 Karten, mit denen man auch eine Win-Condition reinkriegt. Da muss man zum Beispiel in einem L quasi seine Figuren zeigen und wenn das stimmt, hat man gewonnen. Oder man muss den Gegner dazu bringen, auf die Bombe zu zeigen, dann hat man gewonnen.
Oder man kann sich so viele heimlich anschauen, wie man will, aber wenn die Bombe dabei ist, hat man sofort verloren.
Ja.
Sind sehr coole Aktionskarten. Ich sag mal, es ist auf Englisch, ja, aber ich habe es jetzt tatsächlich auch auf der Arbeit eingesetzt, weil es halt super schnell geht. Eine Runde dauert so 2-3 Minuten. Und hab dann einfach immer erklärt, was die Karten machen. Das hat sehr gut funktioniert, weil man sich dann doch recht schnell entschieden hat. Und da waren epische Runden dabei, ne? Also wir hatten schon alles von, ich löse jetzt direkt in der ersten Runde, bevor irgendwas klar ist, ich decke einfach auf, direkt Bombe, zack. Okay, ja, beim nächsten Mal mache ich es aber wirklich und dann schaffe ich es auch. Und das ist tatsächlich irgendwann sogar mal passiert. Da sind aber auch so richtige Mindgames dabei, dass man sagt, hier ist die Bombe. Oder man tauscht die Sachen und dann denkt der eine, da ist die Bombe, aber dabei ist sie da und so. Man muss sich so ein bisschen was merken, ist so ein bisschen Hütchen spielen auch irgendwie dabei. Also
ja.
Es ist einfach in der Kürze der Zeit richtig, richtig cool. Ich habe jetzt, das darf man gar nicht sagen, ne? Ich habe jetzt, oder wir, ne, du warst ja auch dabei. Wir haben jetzt am 24. Oktober gespielt, heute ist der 3. November, also wir haben es jetzt knapp 1,5 Wochen, ne?
Mhm.
Und ich habe es jetzt 28 Mal gespielt.
Du hast es 28 Mal gespielt. Wie häufig habe ich es denn gespielt?
15 Mal.
Oh, okay. Aber es macht doch einfach Bock. Es macht Spaß. Und vor allem, wenn man da eine Runde spielt, du willst eigentlich direkt noch eine.
Du musst
und dann
noch eine.
Und noch eine. Und nein, jetzt gewinne ich aber. Und nein, oh nein, ich habe die Bombe beim ersten Mal getroffen. Jetzt müssen wir aber nochmal. Ja. Und nein, das war keine richtige Runde. Ich habe ja sofort verloren. Nee, du hast ja sofort gewonnen. Also man findet so Ausreden, warum man denn jetzt noch eine Runde direkt spielen muss.
Ich sehe gerade, meine Winrate ist bei 32%.
Oh, du bist aber schlecht.
Ja, bei deiner ist bei 66%, bei der Arbeit bei 69%.
Tja.
Das ist ja extrem schlecht. Ich bin ja in dem Spiel eine komplette Nulpe und es macht trotzdem Bock.
Ja, weil du gehst da auch manchmal ein paar Risiken ein, die ich nicht eingehen würde.
Und das Ding ist, das Spiel verzeiht dir das insofern, dass du einfach noch eine Partie spielst. Also das Spiel möchte auch, dass du mal ein Risiko eingehst. Du weißt nicht ungefähr, du sagst so, okay, Chance jetzt 50-50, ob da die Bombe ist oder ich gewinne. Ja komm, mach ich. So, bumm.
Ja.
Und das ist richtig gut. Mir gefällt das sehr gut. Ist ein Absacker-Tipp auf jeden Fall. Man wird es im Handel auch bekommen. Dann müsst ihr auch keine teuren Kickstarter-Sachen bezahlen.
Und vor allem müsst ihr es euch nicht zweimal kaufen.
Ja, so ist es. Wo ich jetzt ein kleines Problem drin habe. So, erstmal Karten in der Kickstarter-Version, auch auf der Messe, toll, aus PVC, unkaputtbar. Kannst du mit in die Badewanne nehmen, kennen wir aus Too Many Bones. Aber die Spielsteine, jetzt ist mir heute aufgefallen, ich glaube, dass der eine Spielstein schon so eine kleine, wie nennt man das denn?
So eine Macke oder so hat?
Ja, eine Macke ist es nicht, aber es ist so eine Schliere drauf. So eine kleine Schliere bekommen hat, durchs vielleicht Umdrehen in der Schachtel. Und wenn ich jetzt jedes Mal weiß, dass das der Stein ist, dann ist scheiße. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das mit ein bisschen Desinfektionsmittel und so beheben können.
Ansonsten müssen wir da irgendwie Sticker draufkleben oder
ja,
so.
Ja, oder einfach die zweite Variante nehmen und dann haben wir immer Ersatzsteine. Weil das Spiel ist tatsächlich so gut, dass es sich lohnen würde, würde ich sagen. Es ist zum Glück nicht die Bombe, es ist ein gelbes Kreuz.
Aha.
Ja.
Da achte ich jetzt das nächste Mal drauf. Ich spiele nämlich immer die Kreuze.
Ja, aber bei solchen Spielen ist es dann immer schade, wenn, also die, das Material ist super, aber es darf wirklich nicht gedamaged werden. Sonst muss man mit der neuen Version einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Wir waren da schon ein bisschen rustikal vielleicht mal ab und zu, weil es hat wirklich auch hochwertige Acryl, nee, es ist nicht Acryl, das ist so Azulsteine, ne?
Ja, sonst muss man, keine Ahnung, das irgendwie bekleben und auf
jedem
Stein.
Ja, musst du
die
auch alle gleich bekleben?
Ja,
wie soll
dann
das
musst
denn
du
gehen?
Auf jedem Stein irgendwie was an dieselbe Stelle kleben.
Irgendwie kriegt man das hin, das ist so der kleine Negativpunkt, den ich habe. Ansonsten, auch die Box sieht total toll aus, ist so ein Stoffbeutel mit Karabiner, also nicht Stoffbeutel, sondern wie nennt man das
denn?
So ein
kleines Case.
So ein kleines Case mit Karabinerhaken, kannst du an deine Hose klemmen und mit zum Strand nehmen.
Da bist du aber richtig cool.
Bist du aber auch richtig im Swaggen, ja. Sehr, sehr schönes kleines Spiel. Ja. Für mich ein klarer Win. Und muss sagen, ist bisher auch überall richtig gut angekommen. Also
mich,
die Leute waren begeistert.
Für mich auch ein Win. Ich finde super. Also macht einfach richtig viel Spaß.
Ja, muss man mal schauen, wie es so insgesamt sich hält. Aber 28 Partien muss man erstmal schaffen. Wobei,
kleiner No-Brainer.
Da haben wir auch, also laut Spielzeit haben wir dafür auch nur 1:07 gebraucht für die 28 Partien.
Ja, das das geht auch nicht so lang, das Spiel.
Das ist nicht mal annähernd so lang, wie eine Runde der Galactic Cruise dauert. Ein Spiel haben wir noch, was wir mitgebracht haben. Und das ist eins unserer Messe-Entdeckungen gewesen. Wir haben es in der Messe-Folge schon mal kurz angeschnitten. Und es geht um den wunderbaren Titel Cup the Crab von Mandu Games. Nochmal kurz, um euch abzuholen, weswegen wir dieses Spiel überhaupt gefunden haben. Beziehungsweise ich wusste, dass das Spiel existiert. Ich hatte Bock drauf, aber es war ein Messetag, wir sind lang gelaufen und wir haben gesagt, komm, lass uns doch einfach mal kurz setzen.
Genau, und wir haben eigentlich nur so ein bisschen, erst haben wir nur geguckt, dann haben wir gerade überlegt, ob wir uns setzen wollen.
Mhm.
Und dann hat uns ein netter Mensch auf der Messe angesprochen, ob wir denn Lust haben, das mal auszuprobieren, weil er würde es auch gerne testen. Der saß da schon und beziehungsweise stand, glaube ich, auch so halb und war am Überlegen, ob er sich setzt. Und dann dachten wir, ach ja, komm, dann machen wir das doch einfach mal.
Ja, und das war so eine lustige Runde, weil er war auch voll invested und hatte Spiele für seinen Sohn gesucht. Wir haben danach auch noch ein anderes Spiel gespielt, das war leider nicht so gut, aber Cup the Crab, wir hatten richtig viel Spaß, er hat sich auch voll verzockt und hatte so das Gefühl, er wollte sich jetzt dafür entschuldigen, dass er so schlecht war. Aber es war wirklich ganz sympathisch.
Aber wie wir dann im Spiel mit deinen Eltern gemerkt haben, man kann sich da auch wirklich ganz gut verzocken. Wir haben es nämlich auch mitgebracht und mit denen ausprobiert. Und ich glaube, am Anfang waren sie nicht begeistert.
Und dann sind sie richtig reingekommen.
Ja,
ne?
Und dann hat sich das irgendwann gesteigert. Dann ging die Freude schon ein bisschen höher.
Ich habe es ja auch mittlerweile auf der Arbeit einmal eingesetzt in einer Runde, in einer Gruppe. Und da kam es auch sehr gut an. Das Spiel ist von Michael Feldkötter. Und der kommt tatsächlich aus Mettmann. Und das ist ein Spiel, was erstmal ganz niedlich aussieht. Wir versuchen in unserem Zug möglichst viele Punkte zu machen und den anderen möglichst wenig Punkte zu schenken. Und das funktioniert so, dass wir am Anfang 14 Karten auf der Hand haben und wir wählen, naja, zusätzlich kommen noch Krabben und Flaschen und Oktopusse dazu. Und wir wählen 3 Karten am Anfang einer Runde aus, die wir für diese Runde zur Verfügung haben. Und spielen dann nacheinander immer eine Karte. Und meistens spielen wir irgendwelche Cups, also irgendwelche Becher, in die Mitte, die Punkte geben. Und man kann aber auch eine Krabbe spielen und sich damit einen Becher komplett schnappen, einen Becherturm. Und alle Punkte sichern. Man kann aber auch eine Flasche spielen, um damit die Reihe zu sperren. Da kann nichts mehr angelegt werden und es kann nur gelöst werden, wenn jemand eine Krake spielt und damit dann ähnlich wie mit der Krabbe alles einsammelt.
Ja, und das Spiel, das Fiese ist halt daran, dass man erst seine 3 Karten auswählt und dann damit leben muss für die Runde quasi. Und da passieren echt die fiesesten Dinge. Also es kann sein, dass da jeder nur Zahlenkarten ausgewählt hat und diese Becherstapel immer wertvoller werden. Und dann in der nächsten Runde nehmen sich alle eine Krabbe, um diese Becherstapel auszulösen. Und dann bleibt irgendwer übrig und dann gibt's gar keinen Becherstapel mehr. Oder nur einen, der nur 3 Punkte gibt oder so. Oder man hat sich extra den Kraken zurechtgelegt, weil man darauf spekuliert hat, dass irgendjemand eine Flasche anlegt, dann legt gar keiner eine Flasche an. Oder jemand schnappt sich die Flasche vorher schon weg. Also das ist
ja, und dann geht man leer aus, ne? Also wenn du deine Karte nicht spielen kannst, hast du einfach Pech gehabt. Hast eine Möglichkeit, weniger Punkte zu machen. Und das ist ganz schön gemein. Und ich finde interessant, wie schnell auch, ich sag mal, dieses Spiel fiese Momente kreieren kann. Also bei der Arbeit war es auch so, ich hatte eine Runde und dachte so, ich bereite das jetzt voll vor mit der Flasche und plötzlich hatte aber jemand aus der Runde eine Krake in der Hand, warum auch immer, war ja noch gar keine Flasche vorher gelegt und hat mir dann das Ding weggeschnappt. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also
das ist ja fies.
Sehr, sehr witzig. Ich finde auch, man kommt sehr schnell rein, es braucht gar nicht so lang und es macht dann enorm Spaß, weil es dann, es hat zwar ein bisschen Glück natürlich dabei, aber du hast so das Gefühl, du bist auch ein bisschen selber schuld. Hast einfach die falschen Karten jetzt ausgewählt oder falsch spekuliert. Und das ist ein ganz toller Absacker. Also für 3 oder 4 Personen, es hat beides sehr gut funktioniert. Wirklich richtig toll. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Sieht wirklich niedlich aus. Ob man da jetzt nach der Messe gut drankommen kann, weiß ich nicht. Ich tippe schon. Aber vielleicht schnappt sich das ja auch wieder ein deutscher Verlag, weil ich finde das wirklich ein ganz, ganz tolles Ding.
Ja, und ich finde diese Krabbe ist auch einfach total niedlich.
Ja, also auch das Cover sieht wirklich toll aus, auch mit der Schrift und alles. Aber im Spiel ist auch alles sichtbar. Also es hat ja keinen Text. Ne? Also das kannst du auch wieder mit Kindern theoretisch spielen, weil du kannst ja, also du siehst die Zahlen und du weißt, was die Krabbe macht, du weißt, was die Flasche macht, was der Krake macht. Mehr musst du ja gar nicht wissen. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn du taktisch vielleicht nicht so am klügsten spielst, weil das Spiel belohnt dich auch, wenn du manchmal gegen die Taktik spielst. Es bringt gar nichts, in einem richtigen Moment die Flasche einzusetzen, wenn jemand anders völlig random gedacht hat, ich nehme jetzt einfach diese Runde meine Krake in die Hand. So, und das ist total witzig. Wird in verschiedenen Runden sicherlich unterschiedlich funktionieren, aber ist ein Spiel, was ich Leuten zeigen will, weil ich es echt witzig finde.
Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch richtig cool. Ich würde es auf jeden Fall auch gerne nochmal mitspielen. Und große Empfehlung.
Absolut.
Ich habe aber eben auch nochmal geguckt, was der tolle Designer Michael Feldkötter noch so gemacht hat. Und das wollte ich dir nicht vorenthalten, denn du bist ja ein Riesenfan. Erstens von Ligretto.
Bin ich nicht, nee.
Das ist ja der Witz. Er hat nämlich das Ligretto-Fußballspiel gemacht.
Aha.
Und das beste Spiel aller Zeiten, würde ich mal vermuten, Shopping Queen. Und Shopping Queen, das Würfelspiel.
Ja, Via Appia sagt mir tatsächlich was, aber habe ich auch noch nicht gespielt. Käsewürfeln, also er hat viele interessante Sachen designt. Let's Dance hat er gemacht, das Brettspiel.
Aber Cup the Crab, würde ich sagen, dürfte wahrscheinlich sein bestes Spiel sein.
Das ist jetzt aber eine gewagte These, ohne die anderen gespielt zu haben. Also ich würde sagen, Cup the Crab kann man auf jeden Fall sich anschauen.
Ja.
Na, das ist ein gutes Ding. Gut, ansonsten würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche und macht euch demnächst auf was gefasst. Wir sind ja wieder fleißig am Vorproduzieren hier.
Genau.
Tolle Sachen kommen auf euch zu. Und
auf uns kommt auch wieder ein Spielewochenende zu.
In ferner Zukunft, ihr werdet davon hören hier. Ja. Und da werden wieder tolle Sachen gespielt werden. Generell haben wir noch einiges hier auf dem Tisch, was wir noch ein paar Mal mehr spielen müssen. Einige Messetitel haben wir jetzt erst ein paar Mal gespielt. Andere wollen wir einfach auch noch ein paar Mal mehr spielen.
Und es sind natürlich noch einige da, die wir noch gar nicht gespielt haben.
Ja, da sind noch sehr einige
da. Die wir noch spielen müssen.
Ja.
Und wenn man es genau nimmt, haben wir auch noch mindestens einen Titel von letztem Jahr, den wir noch nicht gespielt
Ehrlich?
Haben.
Ehrlich? Welchen denn?
Das Posthuman Saga haben wir noch nicht.
Ach du, na ja, wir haben echt noch ganz viele Sachen hier. Uns geht hier der Stoff nicht aus, macht auch nichts. Das ist ja auch vernünftig. Aber wir werden jetzt auch ein bisschen einen Gang zurückschalten. Wir müssen auch noch mal ein paar Mal die Tango und so. Also die Folge hier zeigt auch, wie gut wir auch auf der Messe eingekauft haben, weil da sind wirklich ein paar ganz tolle Titel dabei, wo ich auch sage, nee, dann spiele ich jetzt lieber auch das nochmal, bevor ich jetzt noch 2, 3 neue Spiele lerne. Tun wir trotzdem, aber da sind Titel dabei, wo ich jetzt sage, okay, das werde ich über die nächsten Wochen hinweg und Monate hinweg sicherlich noch ein paar Mal spielen. Das wird auch im Regal bleiben und in einem halben Jahr packe ich das wieder aus. Ne?
Ja,
also gerade sowas wie Snow Colony, aber auch Cup the Crab, das ist so, sind so Sachen, die füllen nochmal so Nischen aus, die wir bisher noch nicht so in unserem Regal gesehen haben, glaube ich.
Ja, Finde ich auch. Also es waren jetzt auch noch nicht so viele Flops dabei tatsächlich.
Nee, und wir haben ja auch noch ein Beatspiel gespielt, Bitcoin. Das haben wir jetzt erst einmal gespielt. Wir sprechen ja nicht drüber, wenn wir nur eine Partie gespielt haben. Das war auch sehr interessant. Also da sind ja auch viele Spiele, die wir jetzt bisher erst einmal gespielt haben und wo, ja, tolle Sachen dabei waren. Ein paar Nulpen waren auch dabei, aber Slime Artist müssen wir auch demnächst drüber sprechen, wenn wir es nochmal gespielt haben.
Das war ja keine Nulpe.
Nee, es war fantastisch, ja. Also freut euch auf neue Titel, die ihr noch nie gehört habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
Bis dahin.
Macht's gut, ciao.